In der heutigen Praxisfolge geht es ums Machen im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir sprechen über Service Design. Mediamarkt Saturn hat dabei ein Framework und einen Methodenbaukasten entwickelt, der hilft, die Kundenerfahrungen zu verbessern. Schnell, effizient und ganz nah am Puls der Anforderungen des Business. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner und freue mich, dir jetzt schon zum zweiten Mal Einblicke in die wirklich eindrucksvolle Welt des Experience Managements beim Mediamarkt Saturn geben zu können. Ich bin sicher, dass sehr viele von euch eine ganze Menge für ihren Alltag mitnehmen können. Die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt stellen. Das wird auch für Finanzdienstleister immer wichtiger. Customer Centricity wird zunehmend zum Erfolgsfaktor für Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Bei Krediten, Versicherungen, Kapitalanlagen und Co. wünscht sich die Kundschaft die gleichen Vorteile, die sie an Online-Shops schätzt. Einfache Registrierung, individuelle Empfehlungen weiterer Dienstleistungen und Produkte, gute Erreichbarkeit, Kommunikation über alle Kanäle. Durch eine zielgerichtete Optimierung der Customer Centricity können Finanzdienstleister sich vom Wettbewerb abheben. KPMG begleitet Finanzunternehmen bei der Entwicklung zu kundenzentrierten Organisationen, denn die Erfüllung von Kundenbedürfnissen ist entscheidend für ihren Erfolg. Mehr Informationen findest du auf kpmg.de/customer-centricity. Mediamarkt Saturn kennt in Deutschland fast jeder und wahrscheinlich hast du wie ich schon mehrmals in deinem Leben dort eingekauft. Mediamarkt Saturn steht aber auch unter starkem Wettbewerbsdruck. Vor allem durch die Anbieter aus dem Internet. Deshalb ist es ja so wichtig, Kunden in den Läden bzw. rund um ihre Shopping-Experience möglichst gut zu betreuen. Vor rund 2 Jahren habe ich mit Holger Möwes von Mediamarkt Saturn in Deutschland über das Customer Journey Design gesprochen. Holger erzählte, wie er sich dem für Mediamarkt Saturn damals noch relativ neuem Thema sehr pragmatisch angenähert hat. Das war klar, auf den Punkt und für jeden nachvollziehbar. Und nicht zuletzt, weil man Holger seine ehrliche Begeisterung für das Thema so gut anmerken konnte, wurde diese Folge zu einer der erfolgreichsten Episoden der letzten Jahre. Über den CX Trendradar bin ich dann auf Stefan Wörle gestoßen, der als Senior Manager Customer Experience ganz intensiv auf internationaler Ebene dieses Thema betreut. Seit 2023 wurde das Vorgehen weiter professionalisiert und in alle Länder ausgerollt. Im Kern geht es aber immer noch darum, Schwachstellen zu erkennen, die Kontaktpunkte für Kunden kontinuierlich zu verbessern und die Customer Journey insgesamt so kundennah wie möglich zu gestalten. Mit Tools, mit Technologie und vor allem mit ganz viel Begeisterung der beteiligten Teams. Hallo Stefan, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung.
Lieber Stefan, wir werden heute ganz viel über Service Design sprechen. Du hast beruflich aber sehr viele Jahre als Strategic Planner gearbeitet. Also hatte ich das Thema ja eigentlich erst später gefunden. Und wie hat dieses Thema dich persönlich gefunden? Wie kamst du dazu?
Letztendlich bin ich meinem Kunden gefolgt. Also ich war lang bei einer Agentur, bei Wundermann, dort haben wir die Saturn-Card entwickelt, das Loyalty-Programm für Saturn. Und ich bin dann 2018 letztendlich meinem Kunden gefolgt, zum Mediamarkt Saturn, und habe da dann ab 2020 in etwa die ersten Service-Design-Sprints miterleben dürfen. Damals noch von einer externen Agentur Gastspiel. Da haben wir Same-Day-Pickup analysiert und Returns-Prozesse. Und das hat mich sehr begeistert. Und ich habe dann kurz danach, das war glaube ich 2021, habe ich entschieden, eine Ausbildung zu machen zum Service Designer bei This is Service Design Doing School. Und das war wirklich ein toller Moment in meinem Leben, so ein pivotal Moment, wo ich gesagt habe, ab jetzt möchte ich Service Designer sein und nur noch das machen.
Und hat der Mediamarkt Saturn dann auch entsprechend die Organisation zur Verfügung gestellt? Also wie bist du da jetzt eingebunden mit deiner Ausbildung und mit deiner Aufgabe?
Ja, also tatsächlich. Also in den Anfangsphasen war es tatsächlich so, es gab so ein Zweierteam. Ich glaube, der Holger Möwes, den kennst du auch, der war bei dir schon im Gespräch, hat es von deutscher Seite getrieben und wir von internationaler Seite. Also ich bin im Global Customer Experience Team und wir haben uns dort das Thema einfach geholt, sage ich jetzt mal, haben es aufgebaut über einige Jahre jetzt und sind schon, wie ich finde, eigentlich relativ weit gekommen im Team Global Customer Experience.
Wie groß ist dieses Team jetzt so in etwa?
Wir sind, also für CX sind wir 6 Leute im Global Team. Dann sind es nochmal 5 Leute Customer Intelligence, die also viel Marktforschungsprojekte machen. Und nochmal 10, die für Customer Care zuständig sind. Also für unsere Callcenter, die ja alle Länder unterstützen. Wir betreuen ja nicht nur Deutschland.
Wie viele Länder unterstützt ihr insgesamt? Was sind so die wichtigsten, die größten für euch?
Also es sind 11 Länder international. Deutschland ist natürlich ein großer Markt. Italien, Spanien, Benelux ist eine Region. Aber auch Türkei beispielsweise, Ungarn, Polen. Und wir sind für alle 11 Länder zuständig. Die Länder haben nochmal eigene CX-Teams, denen wir uns regelmäßig treffen und austauschen. Aber wir sind wie eine Serviceeinheit für Customer Care und Customer Experience für die Länder.
Dann kommen wir doch mal zum Thema Service Design. Service Design verstehe ich immer so, dass man eigentlich vor allem auf die Kundenprozesse schaut. Ich habe jetzt aber im Vorgespräch gelernt, dass ihr bei Mediamarkt Saturn das Thema Experiences deutlich breiter analysiert und anschaut. Wie unterscheidet ihr die unterschiedlichen Experiences, die ihr in irgendeiner Form bearbeiten wollt?
Ja, also das ist vielleicht auch ein Grund, warum Service Design wirklich auch so in der Bedeutung gestiegen ist über die letzten Jahre. Wir haben unsere Strategie geändert. Das war 2022 und dort haben wir praktisch eine Mission ausgerufen. Wir wollen Experience Champion werden. Und die Strategie beruht auf 4 Säulen. Und das ist, kann das vielleicht kurz erklären. Das ist die Employee Experience, die Shopping Experience, dann ist es die Usage Experience und zum Schluss noch die Impact Experience. Und das heißt für uns, also alles beginnt damit, dass wir es unseren Mitarbeitern leicht machen, einen guten Service zu bieten. Also die Employee Experience ist immer die Basis von dem Ganzen. Dann die Shopping Experience, natürlich Omnichannel, dass sie gut und bequem einkaufen können. Aber da hört es halt nicht auf. Also es beginnt ja dann, wenn die Kunden das Produkt haben, sie packen es aus, sie benutzen es zum ersten Mal. Und das ist die Usage Experience. Und dort wollen wir viel stärker präsent sein mit Services, mit Installationsservices bis hin zur Reparatur. Beispielsweise. Und das letzte ist Nachhaltigkeit entlang der Journey Impact Experience, nennen wir das. Und wenn man diese Strategie ernst nimmt, und wir nehmen die alle sehr ernst, brauchst du eigentlich einen Ansatz wie Service Design, weil das endet halt nicht nach dem Kauf, sondern es geht wirklich weiter, es erfasst alle Phasen, es bezieht die Mitarbeiter mit ein. Also sind da 2 Dinge zusammengekommen, meine Begeisterung für Service Design und gleichzeitig eine wichtige Strategieänderung. Das hat das Thema größer gemacht.
So, also ich habe jetzt verstanden, das Thema ist ziemlich groß. Wenn ich jetzt ein neuer Kollege wäre und sage, ich verstehe, dass dein Thema sehr groß ist, aber was ist denn jetzt eigentlich Service Design? Wie würdest du das für den definieren?
Also für mich ist Service Design vor allen Dingen ein kollaborativer Prozess, wo Leute aus unterschiedlichen Abteilungen zusammenkommen, für einen gewissen Zeitraum, für einen Sprint letztendlich. Also wir versuchen, eine Customer Experience zu verbessern. Das kann ein neuer Service sein oder eine bestehende Experience leichter zu machen, schneller zu machen. Und wenn sich diese Leute da treffen über den Zeitraum, dann schauen die zuallererst mal auf Daten. Also es ist sehr datengetrieben, es ist immer die Basis, der Anfangspunkt ist, welche Daten haben wir über die jeweilige Experience. Und wir versuchen in diesem Team von unterschiedlichen klugen Leuten, Probleme immer ganzheitlich zu analysieren. Wir haben nämlich oft die Neigung dazu, zu schnell zu einer Lösung zu springen, obwohl wir das Problem noch nicht ganzheitlich verstanden haben. Also das ist für mich Service Design. Es ist kollaborativ, nah am Menschen, interdisziplinär, ja, und auf Daten basiert.
Im Vorgespräch hat mir auch sehr gut gefallen. Auf den ersten Blick schaut es relativ generisch aus, aber wenn man es dann so lebt, ist das normalerweise eine sehr gute Hilfestellung. Ein Framework, in dem ihr euren ganzen Methodenbaukasten mehr oder weniger hinterlegt habt. Und was mir da tatsächlich sehr gut gefallen hat, ist, dass ihr nicht nur praktisch das Design selber entwickelt, sondern so eine Art Closed-Loop-Prozess für euch definiert habt. Kannst du diesen Ansatz vielleicht mal kurz erklären?
Sehr gern, klar. Also wir haben drei Phasen, relativ einfach. Listen, Execute und dann Track and Scale. Ja, die erste Phase ist Listening und dort sind wir wirklich, also zuhören, den Kunden verstehen wirklich, welche Probleme er hat. Und da würde ich sagen, da ist Mediamarkt Saturn extrem gut aufgestellt. Also als ich zur Firma kam, war ich erstaunt, wie viel es da schon gab. Es ist immer professioneller geworden. Wir messen den NPS in allen Ländern einheitlich standardisiert, sehr genau. Wir machen Mystery Shopping. Also beim Listening, wir haben sehr, sehr viele Daten, wo wir rausfinden, wo sozusagen drückt der Schuh.
Da freut sich der strategische Planer, oder?
Klar, natürlich, natürlich, genau. Aber wir haben auch von den CX-Teams gelernt, so in den Gesprächen, wir treffen die einmal im Monat, die würden gern mehr machen als messen. Die würden gern Veränderungen treiben. Die würden gern die Experiences besser machen und nicht nur die Painpoints lesen. Deshalb in der zweiten Phase, das ist praktisch dieses Thema, wir wollen was verändern, Execution. Und genau da haben wir Service Design eingeführt und haben auch Schulungen gemacht mit den Leuten. Und die lieben das, dass sie von den Insights endlich dann mal ins Machen kommen. Und der letzte Punkt, das ist auch wieder so ein bisschen unser Home-Turf. Wir tracken dann sehr genau, hat die Veränderung was gebracht? Wieder im NPS oder in dem Tool wie Test and Learn. Das machen wir mit Mastercard zusammen. Eine Veränderung wird im Markt eingeführt und dann wird sehr genau gemessen, hat dessen Impact gebracht, also Incremental Revenue zum Beispiel. Und wenn es dann funktioniert, skalieren wir es in die Länder. Wie gesagt, in den Meetings, wir sprechen drüber und sagen, Deutschland hat das und das gemacht. Schaut euch das mal an, ist das relevant, wie können wir skalieren? Damit drei Phasen, einfach zu verstehen und in der Mitte dieses Service Design war tatsächlich ein Game Changer.
Wir werden ausführlich auf Service Design noch eingehen,
ja.
Aber jetzt juckt es mich einfach selber auch, weil du hast schon gesagt, wir messen so wahnsinnig gut in dieser Listening-Phase beim Mediamarkt. Was sind denn, du hast gesagt, NPS setzt ihr ein, setzt ihr das transaktional ein oder setzt ihr das auch auf einer Beziehungsebene, also im Relationship Management mit ein? Was sind die Methoden, wo du sagst, die sind extrem hilfreich und auf die würde ich auch gar nicht verzichten wollen?
Ja, also der NPS, wir messen ihn transaktional. Das heißt natürlich auch mit dem Schwachpunkt, sage ich jetzt mal, nur wenn jemand bei uns gekauft hat, kriegt er die NPS-Survey und wenn er uns die Permission gegeben hat. Deshalb sollten wir immer auch drauf schauen, wie kriegen wir Non-Buyer-Surveys letztendlich an den Start, um zu ergänzen, die Kunden, die nicht gekauft haben, warum haben die nicht gekauft? Aber beim NPS selber, wir messen es an 6 Touchpoints, also 6 Use Cases, beispielsweise Online-Kauf mit Delivery, Online-Kauf mit Pickup, After-Sales-Repair und so weiter. Und gehen immer auf Root Cause Level 2 runter. Also fragen zweimal nach, genau was hast du da bewertet bei deiner NPS-Zahl, die du uns gegeben hast. Und damit sind wir für diese 6 Use Cases überall in ganz Europa sehr, sehr genau aufgestellt und können wirklich tief in die Analysen reingehen. Zum Thema NPS. Und was noch wichtig ist, Mystery Shopping ist vielleicht die perfekte Ergänzung, weil dort schicken wir ein paar hundert Mystery Shopper auch in ganz Europa, letztendlich in die Märkte, die kaufen Dinge. Und da benchmarken wir uns auch mit Wettbewerbern. Also wir machen das dann auch bei unseren Hauptwettbewerbern in den Ländern und sehen eben, wie gut wird dort zum Beispiel Service angeboten oder wie lange musste dort der Mitarbeiter warten, bis er bedient wurde. Und das ist halt nochmal eine zusätzliche, sehr operative Sicht neben dem NPS. Wie sieht die Realität draußen wirklich aus?
Ich finde es ein sehr schönes Zusammenspiel und die wenigsten Unternehmen nutzen das dann auch in der Kombination leider. Wie wirst du denn auf ein neues, zu lösendes Problem für die Phase 2 aufmerksam gemacht? Ist das der NPS, ist das der Mystery Shopper oder kriegst du einen Brief von deinem Chef?
Also wenn im NPS tatsächlich irgendein Wert schlecht ist, dann geht hier eine rote Warnlampe an. Ja? Und dann sagt unser Top-Management, der ist nicht akzeptabel, da sind wir schlechter geworden oder der ist im Vergleich zu den anderen Werten einfach zu schlecht und dann tun wir da was. Auch bei Mystery Shopping kommt es durchaus vor. Ich kann mich an ein Zitat erinnern, we have to switch to emergency mode. Das ist auch schon vorgekommen. Das war eine kleine Veränderung. Und da wurde dann auch schnell mit einer Taskforce wirklich dran gearbeitet. Es gibt aber, wir lösen ja nicht nur Pain Points. Manchmal ist es auch genau andersrum, dass jemand eine tolle Idee hat für einen neuen Service und sagt einfach, wenn wir jetzt 90 Sofortlieferung, also Lieferung innerhalb von 90 Minuten launchen wollen, ja, kümmert euch drum, analysiert den Prozess genau, macht eine Customer Journey. Also es kommt von mehreren Seiten, oft auch vom Top-Management und entweder geht eine Warnlampe an, bitte besser machen oder jemand hat eine Idee, da liegt Potenzial, das holen wir uns.
Also das Potenzial haben wir jetzt irgendwie identifiziert. Du hast schon gesagt, ein Customer Journey Framework ist für euch mehr oder weniger der Standard, wie zum Glück jetzt eigentlich bei den meisten Unternehmen, auch wenn es dann sehr unterschiedlich gelebt wird oder ausgeprägt ist. Aber was sind die Tools, die ihr in der sogenannten Execution-Phase, also in der Phase 2 des Designs, routinemäßig einsetzt? Oder was sind auch welche, wo du sagst, das kommt zwar nicht immer zum Einsatz, ist aber eine wirklich großartige Methode für den und den und den Fall?
Wir haben eigentlich diesen, wie aus dem Lehrbuch, das Buch steht, glaube ich, hinter mir, ja, das ist Service Design Doing. Wir haben da die drei Phasen, also ganz klassisch, Triple Diamond, Problem Discovery, Solution Discovery und Solution Delivery. Und das haben wir ein bisschen angepasst für uns. Also wir haben Workshop-Formate definiert. Es sind in der Regel 3, manchmal auch 4 oder 5 Workshops, die einer genauen Struktur folgen. Und an das halten wir uns auch, weil wir haben es jetzt, ich glaube, 15 Mal durfte ich jetzt Service Design Sprints leiten und insgesamt haben wir sicher schon 25 gemacht über die letzten Jahre. Mhm. Das hat sich sehr bewährt. Ja. Und da gibt es dann nochmal einen Übergabepunkt am Ende. Wir enden so einen Service Design Sprint eigentlich immer mit einem Actionplan, also mit einer Liste an Veränderungen. Und dann übergeben wir es zurück ins Business. Das kann ja dann eine technische Veränderung sein an einem digitalen Touchpoint oder eine Prozessveränderung oder ein neues Training, was da rauskommt. Und das machen dann nicht mehr wir. Also wir lassen dann los. Wir sind nur die Facilitator. Aber im Idealfall hast du die Leute schon vorher im Raum gehabt. Also du hast Leute aus HR, die bei uns Trainings bauen, im Raum. Du hast Leute aus der Tech, die die App gestalten. Und damit ist da ein schöner Spirit und die sagen, hey, das war ja meine Idee, ich kümmere mich darum. Und dann wird gemeinsam der Actionplan entschieden und dann übergeben wir es wieder zurück ins Business.
Wenn du von Workshops sprichst, ist das ja was sehr viel mit Interaktion und mit den Menschen zu tun hat. Also du holst die Menschen eigentlich ja persönlich auch ab. Nutzt ihr auch Spieltechnologie im Service-Design-Prozess bei euch eine untergeordnete Rolle oder gar keine Rolle? Oder eine, wie setzt ihr die ein?
Ich würde mal sagen, in der Phase der Workshops spielt es eine untergeordnete Rolle. Man muss immer sagen, digitaler Workshop versus ein Personen-Workshop. Wenn immer möglich, machen wir den ersten Workshop auf jeden Fall in Person. Ich nenne das immer so schön Nest of Trust, damit sich die Leute tatsächlich reden trauen, Ideen einbringen, dass man einfach wirklich gut zusammenarbeitet. Ja, oft sind da ja auch Leute dabei vom Store, ein einfacher Verkäufer. Und der muss sich erstmal trauen, wenn da irgendein VP im Raum ist, auch mal was zu sagen. Ja, aber dann machen wir schon manche Workshops digital, also wo es dann auch Votings gibt und so weiter, das tun wir schon. Aber das ist alles eigentlich menschliche Methoden, wie man miteinander umgeht. Technik wird später wichtig, wenn wir die Journeys dann mappen. Also und wenn wir letztendlich alles managen wollen, was wir rausgefunden haben, dort geht's nicht ohne Technik und da haben wir uns auch neu aufgestellt und ein bisschen investiert auch, muss man es zugeben.
Und wie stellt ihr sicher, wenn ich jetzt 11 Länder beglücke mit einer Methodik, die letztendlich aber doch sehr personenzentriert ist und sehr davon abhängt, wer eigentlich diese Workshops moderiert, in welcher Form das gemacht wird. Wie stellt ihr denn sicher, dass wenn du, Stefan Wörnle, diesen Workshop mal nicht machst, dass der trotzdem in einem akzeptierten, von eurem Unternehmen in allen Ländern angewendeten Modus stattfindet?
Super Frage, ja. Wir haben das zum Beispiel in der Anfangsphase probiert. Ich habe Workshops in Spanien moderiert und das ging gar nicht, ja, weil einfach da ist die Sprachbarriere tatsächlich zu hoch. Und deshalb haben wir relativ früh entschieden, wir wollen nicht, dass das 3, 4 Leute in Customer Experience können, Facilitator sind, sondern dass wir wirklich ein breit angelegtes Schulungsprogramm machen. Wir haben jetzt 50 Leute bei uns geschult, in ein paar Wochen sind es nochmal 20, die praktisch diese Ausbildung haben, so Hands-on-Wissen, Service Design bei Mediamarkt Saturn. Und das funktioniert sehr gut. Die kommen übrigens aus allen Abteilungen. Also du machst einen Service Design Sprint, sagen wir mal, für die CRM-Abteilung und plötzlich melden sich 3 an für die Schulung, ich will das auch lernen. Oder aus Services and Solutions oder aus Customer Care, you name it. Und dadurch haben wir jetzt wirklich auch die ganzen Agile Coaches, also aus der Tech bei uns werden jetzt geschult. Und da skalieren wir und vermeiden eben Engpässe. Und das heißt auch, wenn ein Teilnehmer aus Spanien kommt, aus dem CX-Team, der kriegt das Handwerkszeug und kann dann selbst in Spanien alles, auch in Spanisch, ist auch ganz wichtig, durchführen, moderieren. Auch die Prozesse sind manchmal ein bisschen anders, immer noch von Land zu Land. Also es macht auch Sinn, dass die Länder da durchaus mit unserem Methoden, Bausatz, selbstständig arbeiten.
Vielleicht wären wir noch mal einen Schritt konkreter, weil jetzt wissen wir, ihr habt, seid super vorbereitet. Und jetzt können wir mal vielleicht so einen, so ein typisches Beispiel für Service Design Fragestellungen, die ihr erfolgreich bearbeitet habt bei euch im Unternehmen, mal anschauen. Hättest du da ein Beispiel, was man relativ gut und leicht nachvollziehen kann?
Genau, also es gäbe viele, wie gesagt, ich glaube, wir haben 10 oder 15 gemacht, aber ganz aktuell, deshalb weiß ich es auch noch sehr genau, wir kümmern uns ums Thema Reparatur. Ja, Reparatur wäre, glaube ich, ein schöner Case, über den wir ein bisschen sprechen könnten. Wir haben, ich glaube, im letzten Fiskaljahr 3 Millionen Reparaturen gemacht. Und unser CEO Carsten Wildberger hat neulich erst erzählt, er findet es deshalb also wichtig, nicht nur als Umsatzquelle, sondern eine Reparatur erzeugt Vertrauen. Also die Leute kommen, die kaufen nicht nur bei uns, sondern die kommen wieder, die lassen es reparieren. Das hat auch was mit Loyalty zu tun. Und deshalb haben wir uns ziemlich umfassend um das Thema Reparaturen gekümmert. Können wir gerne ausführlicher drüber reden. Was willst du wissen?
Was war das Problem bei der Reparatur? Ja. Und wie seid ihr auf dieses Problem gestoßen und was habt ihr dann gemacht?
Reparatur ist, also das ist eigentlich andockend an vorher. Wir haben einen NPS-Touchpoint, der heißt After Sales Repair. Ja. Und wir haben dort geguckt, da ist der Wert nicht so, wie wir ihn vorstellen. Also bei den anderen sind wir deutlich besser. Wir haben einen Wert, glaube ich, jetzt um die 60 NPS und bei After Sales Repair war der schlechter. Und wir haben dann erstmal eine Analyse gemacht und haben gesagt, Root Cause Level 1 oder 2, worüber konkret beschweren sich die Menschen und wo haben wir hohe Feedbackmengen? Also wo ist der NPS schlecht, ja, und wo sind die Feedbackmengen hoch? Und wenn du da eine Matrix aufbaust, dann landen eben 3, 4 Haupt-Painpoints oben rechts und die haben wir priorisiert. Das war unser erster Schritt letztendlich, weil der Vorteil ist tatsächlich der, wenn man viele Insight-Quellen anschaut, dann springt man manchmal auf Probleme, die vielleicht gar nicht so viele Menschen haben. Also man löst Probleme, die gar nicht so groß sind. Und deshalb haben wir gesagt, wir stürzen uns wirklich nur auf die Haupt-Pain-Points und haben dann angefangen, letztendlich in einem Workshop-Format Journeys aufzumappen. Wir haben verschiedene Use-Cases, die Reparatur an der Smartbar, die Abholung zu Hause oder du gibst es eben im Markt ab. Und haben auch mit Ländern gesprochen, wie ist die Situation vor Ort, haben nochmal andere Quellen angeschaut, auch unsere Oracle Service Cloud Tickets. Wenn Leute anrufen in unseren Contact-Centern und geben einen Beschwerdegrund an, dann wird das ja auch gecheckt, wir haben die offenen Antworten. Also das war eine intensive Zeit, um erstmal zu verstehen, wo liegt das Problem. Und dann haben wir eben priorisiert nach den Pain Points und sind jetzt in der Lösungsphase, haben 10 Lösungen entwickelt, die priorisiert werden. Eine davon ist schon live. Wir haben ein ganz neues Training zum Beispiel in Deutschland für Repair Handling. Das ist, glaube ich, vor einer Woche live gegangen und es ist großartig, weil es ist halt jedes Wort wahr, was in diesem Training sozusagen unterrichtet wird. Da, so macht es dann auch Spaß.
Also heißt, ihr unterrichtet diejenigen, die praktisch die Serviceannahme machen, die das Produkt entgegennehmen, wie sie mit dem Kunden umzugehen
haben. Ganz genau. Die Mitarbeiter in Deutschland an der KISS, also Kasse Info Service, wo dann die Reparatur abgegeben wird. Und genau, da gibt es bestimmte Prozesse, die sie einhalten müssen. Vielleicht auch ein gutes Beispiel. Bei Reparatur war ein Painpoint. Kunden haben gesagt, es dauert mir zu lang. Die Reparatur dauert mir zu lang. Also die sogenannte Turnaround Time ist zu lang. Und wir haben dann halt überlegt, ja klar, man kann jetzt mit den Repair Shops verhandeln, um die Zeit zu verkürzen. Das ist auch gut, wenn man das macht. Das gehört auch immer dazu. Aber wir haben festgestellt, ein wichtiger Grund ist, die Reparaturbeschreibung ist zu schlecht. Die Kunden haben uns zu schlecht gesagt, was ist denn kaputt? Und wir wollen natürlich auf jeden Fall verhindern, dass ein Produkt zurückkommt, das vielleicht nicht repariert wurde oder man hat den Fehler nicht gefunden. Und auch da haben wir jetzt 2, 3 Maßnahmen, also die Erfassung des Fehlers, da wird sogar AI eingesetzt. Also oft, wie gesagt, man darf nicht zu schnell auf die Lösung springen, sondern ganzheitlich mit Menschen diskutieren, wo liegt das Problem wirklich und dann Lösungen priorisieren und die Sachen umsetzen, die halt echt einen Impact machen und nicht das nice to have.
Du hast vorhin auch was gesagt, was ich sehr spannend finde. Ihr kontrolliert auch, ob die Veränderung, die ihr einführt, zu einem positiven Ergebnis führt. Mhm. Und was mir ganz besonders gut gefallen hat, du hast dein erstes Beispiel war dann, dass du gesagt hast, das ist eben nicht unbedingt zwangsläufig der MPS, sondern das können ganz andere auch Prozesskennzahlen sein, die mir abbilden, dass jetzt irgendwas besser läuft, als es vorher gelaufen ist. Und du hast gesagt, ihr nutzt Technologie ein, um genau diesen Prozess im Prinzip dann tracken zu können. Wie kann man sich das vorstellen? Also die Effizienz dann der Maßnahme tracken zu können.
Ja, also zweierlei. Zum einen ist es tatsächlich das Tool, das wir eingesetzt haben, um Journeys zu mappen und Solutions zu managen, die dabei rauskommen. Das Tool ist, das haben wir erst im Sommer angeschafft letztendlich, nach einem Proof of Concept, das ist Daydo. Ja, und Daydo, es erzeugt ja nicht nur diese Journey Maps, also die Tapeten, die jeder kennt, ja, sondern hat, das ist eher wie eine Datenbank mit Building Blocks. Also ich habe sozusagen einen Customer Pain Point, ich habe eine Opportunity, die ich dann ableite, und ich habe eine Solution darunter. Und eine Solution kann ja auch für mehrere, in mehreren Journeys relevant sein oder an mehreren Opportunities hängen. Deshalb brauche ich letztendlich eine Datenbank, ein System, das das ganzheitlich managt. Und ich kann dann eben tatsächlich sogar sehen in Daydo, wenn ich jetzt den NPS an einem gewissen Touchpoint verfolge, sehe ich, hier wurde die Solution eingeführt. Ja, das neue Training in unserer, an unserem Service Desk in Deutschland wurde da und da eingeführt. Und dann kann ich danach sehen, hat sich der NPS verändert. Also wenn man wirklich das Thema ganzheitlich angeht, dann brauche ich mehr als Mapping. Das könnte ich auch in digitalen Whiteboards machen, eine schöne Journey mappen. Aber wenn ich dranbleiben will, welche Solutions hängen in welcher Journey, an welcher Opportunity, das Managen, wurden die umgesetzt, sind die im Testing gerade, dann brauche ich ein sehr mächtiges Tool. Und da hat uns Daydo eigentlich überzeugt. Und wir haben ein paar angeschaut und Daydo war da am besten.
Die Realität zu modellieren ist ja die Königsdisziplin von jedem, der mal in der Forschung gearbeitet hat. Und ehrlich gesagt, wenn du lang genug in der Forschung gearbeitet hast, dann wirst du auch feststellen, ehrlich gesagt, das kann man, das Welterklärungsmodell hat noch keiner modelliert und ich werde es wohl auch nicht leisten können in meinem Leben. Wie findet man denn die optimale Flughöhe, um eine Journey so abzubilden, dass man mit den Ergebnissen wirklich sehr verlässlich und auch robust genug arbeiten kann? Neigt man da nicht dazu, sich im Kleinen wieder zu verlieren?
Indem du die Leute fragst, die jetzt bei uns einen Service Design Sprint beauftragen, was braucht ihr genau? Und wenn wir jetzt, nehmen wir das Beispiel Trade-in, also in Zahlungnahme von Altgeräten. Wenn da Services und Solutions auf uns zukommt und sagt, modellier bitte die Journey, reicht das vielleicht relativ high level? Ja, was sind die wichtigen Schritte des Kunden? Was sind die Mitarbeiter-Painpoints? Was sind die Kunden-Painpoints? Und vielleicht noch die Touchpoints aufzulisten. Wenn du dann aber tatsächlich das Interface verändern willst auf der Webseite, also was genau, wie sieht die Annahme des Altprodukts Klick für Klick letztendlich auf der Webseite aus, musst du eine Micro-Journey erzeugen oder sogar noch ein Level tiefer letztendlich eindringen. Und wir haben da auch, wir sind noch nicht perfekt, aber wir sind auf einer guten Lernkurve, wie wir Journey Frameworks aufbauen, dass du immer eine große Übersicht hast, eine große Hierarchie. Mit einem Klick bist du ein Level tiefer und hast dann alle Logistik-Journeys und wieder mit einem Schritt tiefer bist du dann vielleicht wirklich bei dem Telefonat mit drei Schritten, wo jemand sagt, ich möchte ein Two-Man-Handling-Delivery organisieren, bitte kommt bei mir vorbei. Also diese Level muss auch so ein System gut abbilden können, damit auch ein Manager ins System gehen kann und sieht vielleicht eine andere Sicht als der totale Journey-Experte, der genau weiß, welche Schritte da drunter hängen.
Wie groß ist denn so die Gruppe, die bei euch mit so einem System, das ja schon ein bisschen elaborierter ist,
ja,
als das Otto Normal Journey Mapping Tool? Mhm. Wie viele Leute schauen sich das, arbeiten vielleicht regelmäßig auch damit?
Das sind zwei Fragen. Wie viele schauen sich's an und wie viele arbeiten damit? Also wir haben 150 Nutzer jetzt im System. Ja, und das ist nach einem halben Jahr wirklich gut. Es gibt einige natürlich Heavy-Nutzer. Das deutsche CX-Team hat sehr viele Journeys erzeugt. Die haben eine wahnsinnig gute Struktur gebaut auch. Also wirklich beeindruckend. Und also ich würde mal sagen, es gibt so aus den Workshops raus, die Service Design gelernt haben, 20, 30 Heavy-User. Und es gibt aber 150 Contributor, die dann zum Beispiel mal Kommentare geben auf eine Journey. Category Management, wir haben eine Journey gemacht für den Verkauf von Premium-Laptops beispielsweise. Und der Category Manager geht dann rein, kommentiert die Solution, sagt, das können wir so nicht machen. Man einigt sich gemeinsam auf Priorisierung von Opportunities. Also nutzen tun es mehr, Journeys mappen tun vielleicht etwas weniger. Aber das wächst. Jedem, den wir den Link schicken, schau dir mal die Journey an, der sagt danach, oh, ich hätte gerne einen vollen Zugang.
Aha, okay, verstehe. Macht ihr auch, also sagen wir so, das ist ja auch ein, das macht ja was mit einer Organisation, wenn man sich festlegt, ich nutze eine Technologie um auf Basis dieser Technologie und der Begrifflichkeiten, die in dieser Technologie zum Beispiel jetzt vorhanden sind, Probleme aus unserem Alltag zu lösen. Habt ihr da auch ein weitergehendes Schulungsprogramm oder ein weitergehendes Transformationsprogramm für euch im Sinne, dass ihr sagt, das wollen wir noch viel stärker etablieren und dann lösen wir uns eben manchmal auch von den rein technischen Fragestellungen, wie man mit der Software umgeht, sondern wir wollen ja eigentlich über die Journey reden und was wir da draus lernen und wie wir da immer weiter draus lernen. Habt ihr da auch schon Formate getestet? Habt ihr da auch schon was gemacht oder habt ihr das vor?
Also da springen wir vielleicht zurück zum Anfang des Gespräches, weil durch das, dass wir diese Strategie Experience Champion werden, also das sein zu wollen, mit den Pillars, sind alle Abteilungen eigentlich infiziert von dem Gedanken, dass die Experience immer besser werden muss. Und jeder zieht in die gleiche Richtung, selbst wenn man mal keinen Full-Fledged Service Design Sprint gemacht wird. Ja, es gibt andere Discovery-Prozesse, es gibt andere Unternehmensbereiche, die dabei unterstützen, letztendlich die Experience besser zu machen. Und dann gibt es auch Schulungsprogramme, Change Management, Growth Mindset, you name it. Also im Moment kommt alles zusammen, dass die gesamte Organisation wirklich in Richtung Kundenzentriertheit denkt, handelt, sich messen lässt, alles trackt. Das ist ein sehr schöner Moment, um Service Design bei einem großen Unternehmen treiben zu dürfen. Ja.
Man merkt sich, dass dir das selber so wahnsinnig viel Spaß macht. Vielleicht zum Schluss, was ist es? Kannst du es an einer Sache festmachen, was dich wirklich am meisten am Service Design im Vergleich zu vielen Arbeiten, die du in deinem Berufsleben vorher gemacht hast, jetzt so begeistert?
Es ist wirklich das Arbeiten mit Menschen. Tatsächlich. Wir haben über Technik gesprochen und das ist das Tool. Aber der erste Schritt ist immer die Arbeit mit Menschen. Und da ist einerseits schön, die Experiences, die wir entwickeln, sind für die Menschen da, also erfüllen die Bedürfnisse. Aber die Leute, die bei den Workshops dabei sind, bei den Sprints, das sind Menschen, die haben Ideen, die kann man moderieren, die darf man begleiten über ein paar Wochen. Ja. Und das macht wirklich Spaß, weil man so Veränderungen treiben kann mit Menschen zusammen. Und es kommt da auch viel Gutes dabei raus. Also ein bisschen Erfolgserlebnisse macht auch Sinn.
Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, das gefällt mir so gut, was ihr da gemacht habt und ich finde auch das Konzept völlig richtig. An was muss ich denn denken, wenn ich das bei mir im Unternehmen einführe? Welchen Ratschlag würdest du dem Menschen geben?
Also wie es bei uns sehr gut funktioniert hat, und das wäre auch mein Ratschlag, sucht euch ein paar Menschen, die sich für das Thema begeistern. Gebt den Menschen Freiraum, vielleicht auch Budget und Zeit ein bisschen. Ja, bei uns war es so. Und lasst dann das Thema, dass sich's von unten raus entwickelt. Also eigentlich bottom-up und nicht top-down. Weil aus der Erfahrung raus, wenn ich Teilnehmer bei Service Design Sprints habe, erkennen die the power of Service Design und sagen, das nächste Mal habe ich einen Auftrag für dich, bitte helft uns da. Das wächst wunderschön von unten raus. Und man muss es nicht von oben verordnen, macht ab sofort alles mit Service Design. Ich glaube, das bringt nichts.
Sehr cool, weil das ist normalerweise jetzt eigentlich genau eine, hört man ja eher immer das Umgekehrte. Ich bin da aber völlig bei dir. Ganz, ganz herzlichen Dank für die ausführliche Erläuterung, was ihr bei Mediamarkt Saturn macht. Und ich wünsche dir weiter noch ganz viel Spaß und weiter, dass du nie die Faszination für deine Arbeit verlierst.
Vielen Dank, lieber Peter. Danke dir. Servus.
Das war Stefan Börle, Senior Manager Custom Experience bei Mediamarkt Saturn. Mehr Informationen zu Stefan findest du wie immer in den Shownotes. An dieser Stelle sei auch nochmal auf Folge 80 hingewiesen, in der wir uns zum ersten Mal mit dem Thema aus Sicht von Mediamarkt Saturn beschäftigt haben. Und jetzt möchte ich noch auf ein Event hinweisen, auf das ich mich persönlich schon sehr freue. Am 4. Juni findet in München die Dialogkonferenz von Infinit CX statt. Dabei geht es um die Gegenwart und die Zukunft von Kundenservice. Es erwarten die Besucher jede Menge Praxisvorträge, Diskussionsrunden und einen Showroom mit neuesten Technologien sowie viel persönlichen Erfahrungsaustausch. Ich bin auch da, ich freue mich auf euch. Ausführliche Informationen und alle Anmeldelinks zu dieser Veranstaltung findest du unter www.infinit.cx und auf der Eventseite von CX Talks. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, dir hat sie genauso viel Spaß gemacht wie mir selbst. Falls ja, würde ich mich sehr über eine positive Beurteilung bei deinem Podcast-Anbieter freuen. Ganz egal, ob das Apple, Spotify oder zum Beispiel Amazon Music ist. Und wenn du magst, leite die Folge doch an Freunde weiter, die sich vielleicht ebenfalls für dieses Thema interessieren. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin, bleib gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.